Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die Kultur, der Podcast. Heute mit Folge 32, Sehnsucht. Mein Name ist Markus Kuslinski und mit mir am Mikrofon Dirk Fenske. Ja, liebe Hörer, da sind wir wieder mit der Folge 32 von Die Kultur, der Podcast. Mein Name ist Markus Kuslinski, mir gegenüber der wunderbare Dirk Fenske. Hallo Dirk.
Hallo Markus, hallo Leute. Vielen Dank wie immer für diese wundervolle Begrüßung.
Wir sind da, heute Folge 32, Sehnsucht. Wir sind auch ganz sehnsüchtig. Und
deswegen sehen wir uns auch wieder, so wie Markus es euch in der letzten Folge angekündigt hat.
Genau.
Das hat dann natürlich, das war kein Versprecher.
Nein, nein.
Wir sehen uns, das ist thematisch auf die Sehnsucht abgezielt. Das hast du übrigens ziemlich geschickt gemacht, nicht wahr?
Ja, ja, natürlich. Du hast zwar erkannt, weil ich ja nicht so wollte, aber es ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung.
Na, guck.
Wir machen wie immer so weiter, so wie wir es die letzten Male gemacht haben. Und wir erwarten immer noch von euch da irgendwie mal so ein Feedback. Gebt uns mal so ein Feedback, wie ihr das findet mit der anfänglichen Zusammenfassung. Daran würde ich gleich einsteigen und dann mache ich die jetzt mal. Offenbarung 23, Teil 32, Sehnsucht. Wir starten mal wieder mit der wenig spannenden Ansicht der WG-Probleme, die natürlich von Pia erkannt werden und die hierfür einen Putzplan fordert. So ein Putzplan löst ja alles, wie wir wissen. Tom sieht kein Land in Sicht im Hinblick auf seine Rettung, muss aber von Pia erfahren, dass die coolen Agenten von Operation 13 schon alles richten werden. Tom und Florian finden das Agentengeschäft eher brenzlig. Tom, der neue Klapsenschaffner vom St. Hedwig Krankenhaus, also der Pförtner, lernt während seiner Profession Maike Hansen kennen, obwohl er nicht weiß, dass er demnächst mit ihr zu tun haben wird. Maike hat Probleme mit ihrem Sohn, die darin bestehen, dass er kokainsüchtig ist und der Beschaffungskriminalität frönt, indem er ihr Portemonnaie ausräumt. Das erzählt Maike Schwester Hedwig und erhält die ominösen Baldrian-Bonbons. Maike ist sogenannte Kontrollbeamtin im Casino. Das heißt, sie kontrolliert die Umsätze hinsichtlich der Steuerrelevanz. Schwester Auguste offenbart im Gespräch mit Maike ihre Gabe als Freizeitpsychologin, verbunden mit der Fähigkeit, Menschen in die Seele sehen zu können. Immer wenn jemand sowas sagt, Obacht! Kernsatz der Folge: Maike steht vor der schwersten Nacht ihres Lebens. Im Fettnapf, also dem Imbiss der Zentrale von Operation 13, gibt es keine Neuigkeiten für Tom. Während Flo nur an Essen denkt, gibt es eine Aufgabe für 3B. Denn sie sollen eine Sondergenehmigung zum Betrieb des Trabis bei Senator Klaus Fischer abholen. Vitamin B eben. Und das ist schon die größte Verschwörungstheorie der Folge. Auf einem Parkdeck in Berlin-Mitte findet ein illustres Treffen zwischen Hagen Wolf und Skorpion statt. Skorpion ist ein Mann mit verzerrter Roboterstimme. Hagen Wolf ist der Chef des Wachdienstes Securitas. Der Verzerrermann droht Hagen Wolf mit seinen Leichen im Keller. Abwarten, was da noch kommt. Umschaltung zu Klaus Fischer, dem Berliner Senator, der früher mal beim BND war. Er ist mit Maike Hansen befreundet und will ihr helfen. Problem: Maike hat sich bestechen lassen, weil sie durch die Kokainsucht ihres Sohnes verzweifelt ist. Der Rest ist klar, denn die 3B gehen ins Casino und finden erstaunlich schnell in die Agentenrolle, überwachen alles mit Equipment und nutzen gefälschte Ausweise. Sie bemerken viele Dinge im Raum, die das Spielen antreiben, was ja das Interesse eines Casinos ist. Von der Barfrau kommt der Hinweis, nicht so viele Fragen zu stellen, weil es ja unangenehm auffällt. Sie überreicht ihnen eine Visitenkarte mit einem Skorpion und einem Termin mit Treffpunkt in einem Parkhaus. Moment, Parkhaus? War da nicht was? Im Parkhaus erscheint Skorpion und verrät den 3B den Aufenthaltsort von Maike und übergibt ihnen eine Fallakte mit dem Namen Codename Nachtigall. Am Ende hören wir noch zwei Songs von Alexandra. Ja, somit sind wir wieder in der Folge drin. Wie findest du die Casino-Konstruktion?
Löchrig.
Weil?
Ein wenig löchrig. Man hat hier versucht, ein ganz großes Ding mit dem Casino, dem Doppel-Zero, in Berlin aufzumachen. Wahrscheinlich das Pendant zur Spielbank Berlin. Mhm. Es werden hier diverse Dinge angedeutet, nämlich, dass hier eine Finanzbeamtin, die liebe Maike, sich hat bestechen lassen. Das funktioniert ja nur, wenn es etwas gibt, was sie nicht sehen soll, wo sie wegsehen soll. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass jedes Casino Dreck am Stecken hat. Das kann ich nämlich gar nicht beurteilen. Ich finde es deswegen ein bisschen löchrig, weil man das hier so als Hauptaufhänger genommen hat. Mhm. Und wir sind wieder von dem, was uns eigentlich das Titelbild verheißt. Da gehen wir eigentlich, 90% der Folge gehen wir da ganz klar dran vorbei. Denn es geht eigentlich alles nur um dieses Casino und dass die da hingeschickt werden unter enormem Aufwand. Der liebe Jens Q, der hat dieses Mal eine relativ leichte Aufgabe. Ja, also diesmal werden keine EMP-Bomben gezündet oder gebaut oder keine tollen abhörsicheren Telefone. Heute gibt es einfach nur gefälschte Ausweise. Aber es wäre natürlich nicht der Jens, wenn das nicht eine coole Geschichte hätte, weil Casinos unterliegen ja so streng Sicherheitsauflagen. Ja, da werden die Ausweise geprüft. Ja, empfiehlt ihnen auch, sie nur an den Ecken anzufassen, dass falls die im Casino die Oberfläche des Ausweises scannen, dann hätten sie auch gleich ihre Fingerabdrücke. Und dass es eine weltweite Casino-Datenbank gibt, wo man sich sogar selbst anzeigen kann als spielsüchtig, dass man dann nicht mehr reingelassen wird, und sozusagen so eine Art lichten Moment. Obendrein gibt es noch einen vollständig verborgenen und der Öffentlichkeit nicht bekannt gemachten Gammastrahlen-Scanner, der nach Waffen am Körper sucht, was schon mal deswegen als äußerst anrüchig gestaltet wird oder angesehen wird, weil man die Leute darauf dann quasi nackig sieht. Naja, mit diesen gefälschten Ausweisen gehen sie dann dahin und finden, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich gar nichts raus. Also eigentlich, sie finden schon was raus, aber sie gehen der Sache gar nicht nach. Denn man trifft dort einen professionellen Spieler.
Jack Kane,
genau. Schwungvoller Name, ein Kosmopolit aus den USA, professioneller Spieler, zieht
quasi
durch die Welt.
Als Spieler.
So oder so ähnlich hätte ich mir auch vorgestellt, ja, genau. Der also überall durch die Casinos zieht, aber immer nur begrenzte Summen gewinnt, damit er nicht weiter auffällt und in der großen Datenbank nicht erfasst wird. Der sagt den an der Theke was ich dann durchaus interessant finde. Ja, ihr müsst euch von Schwarzbier und von der Mondphase fernhalten. Warum? Naja, weil da kommen immer Leute, er hat das beobachtet und es ist immer Tisch Nummer 13.
Natürlich.
Und natürlich ist auch Blackjack, weil er spielt nur Blackjack, weil dort die Vorteile des Casinos am geringsten
das
sind.
Das stimmt, im Übrigen.
Ja, natürlich stimmt das. Das ist jetzt aber auch keine Offenbarung. Jedenfalls, alle Leute, die am Tresen ein Schwarzbier bestellen, verlieren daraufhin illustre Summen an Tisch 13. Und der obendrein sich noch nach dem Vollmondzustand erkundigt hat, der hat gleich ein extra großes Vermögen dagelassen. Deswegen sollen sie sich davon. Und damit ist diese Situation aus der Welt. Mhm. Ich finde die ja ganz interessant, weil die macht hier ein Geldwäsche im Casino-Thema auf. Ne? Also man kann natürlich enorm viel Geld verlieren, indem man das irgendwo unterbringt. Man muss nur dem Croupier Bescheid sagen, dass da auch entsprechend dann gezogen wird.
Das Ding ist ja.
Nebenbei gesagt, Blackjack ist nicht betrugssicher. Keinesfalls.
Nicht.
Überhaupt Nein. nicht.
Nein, ist es auch nicht. Man muss dazu sagen, dass dieses Auftauchen dieses Profispielers ist ja ganz charmant. Und dass der so ein paar Spielmacken hat, ist ja unter Spielern wohl auch nicht so ganz selten, dass sie so ihre Rituale oder Vorgänge haben, wo sie sagen, ich setze mich nicht auf rote Stühle, weil das bringt Unglück oder so. Weißt du, was ich meine? Die Idee ist ja ganz charmant. Dass man das aber nachher so einstrickt, als wäre da was dran und dass man so große Erkenntnisse hat, so nach dem Motto, ja, aus der Klimaanlage riecht's aber ganz angenehm.
Naja, hier hat man ja man hat ja hier eigentlich nur Marketing- und Verkaufsoffensiven, hat man dargestellt.
Dargestellt.
Die finden wir in jedem Supermarkt und die finden wir in jedem Kaufhaus. Ganz alter Hut.
Ganz Gerüche. Ehrlich, was haben die erwartet, dass sie da einen Furz einlüften?
Ja, also rostiges Eisen oder Schimmel aus der Klimaanlage. Natürlich genau. Nicht. Natürlich duftet es dort. Ja, die Leute sollen sich entspannen. Denn ein entspannter Kunde ist immer bereit, mehr Geld auszugeben. Also nebenbei gesagt, das ist eine der Grundnotizen, die ich mir hier dazu gemacht habe. Dass das was ist, ja, das könnte man natürlich auch mal was drüber aufmachen. Denn das ist tatsächlich eine realistische Verschwörungstheorie. Eigentlich ist das gar keine Verschwörung.
Das ist ein realistischer Punkt.
Es ist eine ganz klare Kunden- und Menschenmanipulation, die stattfindet. Und die wird nicht mal verdeckt. Da braucht man gar nichts verschwören. So, weil ist alles recht und billig. So, ein wirtschaftliches Unternehmen hat in erster Linie ein Ziel. Und das ist Umsatz. Umsatz und Gewinn. Bumm.
Ist alles richtig. Ich habe mich gefragt, ich wollte es immer mal gucken. Ich habe nicht gefunden, ab wann diese Hörspiele freigegeben sind, ab welches Alter. Vielleicht sollte es ja tatsächlich so eine Art Bildungsansatz werden.
Meinst du?
Ab 12, jetzt sind so ab 12, überleg mal, dann hast du das noch nicht
überlegt. Aber wäre der Bildungsansatz bis Folge 29 dann nicht irgendwie schon hart überschritten gewesen?
Ja, also wenn du deinen 12-Jährigen durch 29 Folgen geschickt hast, einschließlich Zeppelin abstürzen und versenken von Schiffen, dann und Plutonium.
Um ihm in Folge 31 dann zu vermitteln, dass in Kaufhäusern und Casinos böse Kunden böse, dass es da gut riecht und die Stühle an den Spieltischen wesentlich bequemer sind als die an der Bar. Ich weiß nicht. Wäre doch schon von langer Hand geplant.
Ich gebe so eine steile These. Es könnte ja sein, dass sich die Strategie verändert hat. Nein, es ja. Du verstehst,
was ich meine. Mit meinem armen Kind passiert wäre, wenn ich ihn erstmal durch die ersten 29 Folgen geschickt hätte, nicht abzusehen.
Ja, mal davon abgesehen, dass es wäre auch erzieherisch sehr fragwürdig, wenn man nonchalant drei Leute mit Ausweisdubletten in irgendwelche Casinos schickt.
Nicht nur mit Ausweisdubletten, sondern einfach, die haben einfach Identitäten von existierenden Menschen kopiert und nebenbei gesagt, Piers, äußerst clevere Bemerkung. Ja, aber wenn die dann gerade irgendwie online irgendwo einkaufen, dann fliegt es doch aus. Ja, deswegen haben wir mit Mikrowellensendern deren gesamte Kommunikationszugänge gesperrt. Derzeit, solange wir. Natürlich. Wir sehen auf jeden Fall wieder, Operation 13 ist doch recht mächtig.
Aber ja. Das sind 15
Handels. Was diese 15 Leute, was die alles zutage bringen, und ich sage mal so, wenn sie den durchschnittlichen Intellekt von Alexander Antropow haben, erstaunlich, bemerkenswert sogar.
Auf jeden Fall. Also ja, man muss sehen, da wird natürlich viel aufgemacht. Ne? Jetzt wollen wir mal ehrlich sein, also diese Kontrollbeamten, ich will mal überleiten auf die Kontrollbeamten und auf die Hauptperson Maike Hansen. Mhm. Es gibt tatsächlich Kontrollbeamte in den Casinos. Was gibt es tatsächlich? Die werden aber nur zu gewissen Zeiten dahin gehen und dann wird Umsatzprüfung gemacht.
Ja, man nennt die Außenprüfer.
Genau, genau. Also es ist halt eine ganz klare Geschichte. Und die gibt es und das ist auch kein Geheimnis und das ist auch eine relativ alltägliche Nummer für so ein Casino. So eine Sachen müssen auch geprüft werden. Man hat eigentlich als Casino gar nicht viel Betrug nötig, weil so ein Casino ist ehrlich gesagt bei Licht betrachtet eine ganz schöne Gelddruckmaschine.
Natürlich.
Also denen wird schon eine ganz schöne Tür geöffnet, da Geld zu verdienen. Also die haben viele Tricks gar nicht nötig. Mhm. Und dementsprechend macht hier die Geschichte so einen Knick, der nicht nötig ist. Der ganz interessante Knick ist die Geschichte mit der Beschaffung sozusagen oder diese Nebengeschichte des Beziehungsgeflechtes zum Sohn. Die ist ganz interessant. Dass man, also die ist jetzt auch nicht neu, die ist aber die ist
auch nicht sonderlich umfangreich.
Nein, nein,
man erfährt, Person ist drogenabhängig, ist in die Kriminalität gerutscht und sie hat versucht, der ganzen Sache zu helfen in ihrer Verzweiflung, hat sich einmal die falsche Entscheidung getroffen, hat ein Päckchen entgegengenommen, an der richtigen Stelle daneben geguckt und alles war gut.
Ja, wobei mir trotzdem noch nicht erschließt, wo da das Plus fürs Casino kommt. Weil selbst wenn die auf unversteuertes Geld durchziehen, passiert ja da auch, weißt du?
Kommt ja drauf an, was da passiert. Wenn sie jetzt auch zum Beispiel die Schwarzbierbande erwischt hätte. Mhm. Ja, das, wie gesagt, das fände ich denn eigentlich den erstaunlich wesentlich besseren Ansatz eigentlich gewesen, aus der Geschichte wirklich was zu machen. Wer sind diese Leute, die dort offensichtlich gezielt ein Schwarzbier bestellen und dann ein halbes Vermögen da lassen. Hm. Ist vielleicht hintenrum irgendwie gewaschen wiederbekommen. Wer weiß das? Also hier wären die Möglichkeiten wirklich quasi unerschöpflich gewesen und es hätte auch wirklich spannend werden können, aber irgendwie hat man damit darauf verzichtet. Jack Kane haut wieder in den Sack, die Bardame kommt zurück, warnt sie und dann kommen wir eigentlich zum Thema, warum heißt die Folge eigentlich Sehnsucht? Weil sie drückt ihnen eine Fallakte in die Hand. Nachtigall, so, da ist ein Bild von einer Sängerin drin, keiner weiß so richtig,
wer das
ist. Die das haben sie noch nicht gekriegt, Entschuldigung, das kommt ja erst vom lieben Skorpion.
Genau, und da habe ich auch eine Frage an dich. Wie findest du diese Figur Skorpion? Skorpion, nochmal.
Was willst du denn jetzt von mir hören? Willst du jetzt irgendwie eine Anekdote des alten Scorpions-Fans rausrücken? Ja, der Name war auch schon kacke. Also Skorpion, ja, man hat ein Tier genommen, vor dem haben meiste Leute Angst. Er hat einen giftigen Stachel. So ist ein Insekt, das finden die Leute eklig. So, er hat einen langen Ledermantel an und das Gesicht kann man nicht sehen. Und er hat eine Roboterstimme. Wie finde ich diese Figur? Also wenn ich jegliches Klischee dieser Welt in einen Topf würfe, kräftig durchrühre und hinterher zu einer festen Masse zusammenknete, würde dort Herr Skorpion mit einem langen Ledermantel und der Roboterstimme bei rauskommen.
Weißt du, wie der für mich aussieht in meinem Kopf? Sieht der so aus wie dieser komische Kopfgeldjäger vor Han Solo, der erschossen wird? Mit dieser komischen Metallmaske, der auch nur so rumbrummt.
Boba.
Nein, nicht Boba, eben nicht. Dann davor erschießt er doch jemanden unterm Tisch. Mit deinem Blaster unterm Tisch.
Das war doch Greedo. Das ist doch der.
Ja, und der hat auch so eine komische Stimme. Und so sieht für mich Skorpion aus.
Echt?
Ja, der hat auch so eine Brummstimme. Aber ist ja auch egal.
Für mich sieht er aus wie dieser Typ, wie Mr. X auf dem Scotland Yard Cover. Den Hut haben sie nicht beschrieben, aber der hat ganz sicher einen Hut auf. Es gibt gar keine andere Möglichkeit.
Auf jeden Fall hat der einen Hut.
Skorpion muss einen Hut aufhaben.
So, jetzt müssen wir uns aber mal wieder.
Ja, genau. Kommen wir zum Ernst der Folge zurück.
Was noch? Nein, weiß ich, das kann ich dir nicht versprechen. Was noch ein bisschen merkwürdig ist, ist das ominöse Stockwerk. Der Fahrstuhl, der nur bis zum so und so viel 33. Stockwerk führt.
Und die Toiletten sind eins drüber. Komisch.
Ja, also hat das Gebäude doch nicht 33, sondern 34 Stockwerke.
Ist doch eine Verschwörung, dass man in so einem modernen Casino von heute nicht mit dem Fahrstuhl direkt auf die Toilette fahren kann. Das ist für mich ein Skandal. Ja. Und ich denke, ich werde, also ganz ehrlich, ich werde das überprüfen. Ich bin fest entschlossen. Wahrscheinlich werde ich am Blackjack-Tisch, zwischendurch werde ich auf keinen Fall welche Schwarzbier bestellen. Und ich werde auch zu Neumond hinfahren. Das ist doch die Erkenntnis der Folge. Da gibt's 38 Stockwerke. Das sind die Toiletten.
Und da wird Maike festgehalten.
Da ist sie hingegangen auf die Toiletten und dann ist sie nicht zurückgekommen.
So. Ja. Aber jetzt ernsthaft.
Also, eigentlich blöd, dass es nicht im 22. Stockwerk war. Das ist ominöse 23.
Ja, warum haben sie das nicht gemacht? Ernsthaft jetzt mal.
Wie, warum haben sie es nicht gemacht?
Na, warum haben sie nicht so ein ominöses 23. Stockwerk genommen? Wäre doch viel geiler gewesen.
Ja, weil 23 Stockwerke irgendwie nicht mehr sonderlich beeindruckend sind in dieser Stadt. Ja.
Ja, aber, also wollen wir ehrlich sein, das ist also wirklich so eine, die ganze Story mit dem Casino und so und der Kontrollbeamtin, der ist schon wackelige Nummer, ne? Also ist schon, inhaltsschwanger ist die Nummer nicht.
Inhaltsschwanger, ja. Nee, das Gegenteil davon.
Ja. Also da ist wirklich nicht viel Fleisch an der Sache, um es mal freundschaftlich auszudrücken.
Ja. Ich habe jetzt gerade das Gegenteil von schwanger, aber das ist ja schwierig, da müsst ihr euch an Tino Bommelino wünschen. Viel Spaß. Googelt das einfach mal. Tino Bommelino sucht Gegenteil im Internet. Viel Spaß.
Aber kommen wir mal zu einer Sache, wo wirklich ein bisschen was dran ist an der Sache. Kommen wir mal zu der Geschichte Alexandra.
Ja. Also man trifft sich mit Herrn Skorpion. Herr Skorpion drückt ihnen dann erst die Fallakte in die Hand. Mit der Nachtigall, da habe ich natürlich sofort, bin ich ja losgeschossen und habe geguckt und so, auf wen könnte das gemünzt sein? Es gibt also eine belgische Freiheitskämpferin, die so bezeichnet wurde im Zweiten Weltkrieg und es gibt so diverse andere Dinge noch, ist aber hat allerdings nicht sonderlich viel weitergeführt. Jedenfalls ist da ein Foto einer Sängerin inkludiert in dieser Akte. Sie wissen alle nicht, wer das sein könnte, aber Pia hat den rettenden Gedanken, denn sie hat einen Vater, der nichts wegwerfen kann und auch keine Erinnerungen wegwerfen kann. Der weiß dementsprechend alles, was er mal gesehen hat. Also geht es zu Henrik van Beusen nach Reinickendorf in ein recht ungepflegtes Haus. Er wird als Messi beschrieben und es ist halt nicht so schön da und will den, das fand ich allerdings witzig, er will den dreien einen Kaffee anbieten, aber er kann sich gerade nicht mehr erinnern, wo der Kaffee sei. Aber er sagt, er wäre auf jeden Fall hier irgendwo, bei mir kommt nichts weg. Das fand ich ein bisschen witzig.
Netter Wortwitz, ja.
Das fand ich wirklich ein bisschen witzig. Er guckt sich das Foto an und der geht natürlich sofort, da geht ihm sofort der Seifensieder aus. Das ist die Sängerin Alexandra, die wir aus so tollen Titeln kennen, wie Mein Freund, der Baum ist tot, Sehnsucht, aber auch Illusionen in Kooperation mit Udo Jürgens, den werden wir auch im Abspann nochmal hören. Ist nebenbei gesagt ein ziemlich, ist für mich ein bisschen surreal anwirkendes Machwerk. Ich verehre Udo Jürgens wahnsinnig, Alexandra jetzt nicht ganz so. Sehnsucht dagegen ist, na, da komme ich nochmal zum Schluss kurz drauf. Und da wird der doch etwas seltsame Tod der lieben Alexandra kurz angerissen. Die ist nämlich tatsächlich auch in der realen Welt, in der wir hier gerade sprechen, recht abrupt mit 27, gehört also zum Club 27, ums Leben gekommen, weil sie auf einer Fahrt nach Sylt, wo die ihr Fahrzeug von einem LKW gerammt und dann noch 20 Meter weiter in den Straßengraben geschoben. Sie und ihre Mutter waren sofort tot. Der Sohn auf der Rückbank hat leicht verletzt überlebt. Es wird hier sozusagen eine Stasi-Verbindung aufgemacht. Die kann man so nicht so ganz unterschreiben, aber es gibt einen gewissen Verdacht. Sie hat einen Lebensgefährten gehabt, einen Franco-Amerikaner, der im Verdacht stand selber. Es gibt also tatsächlich diese Stasi-Akte. Es wurde vermutet, dass der ein US-Agent war. Und deswegen stand sie sozusagen im Fokus der Stasi. Aber mehr ist es dann auch nicht. Also es gibt da eine tolle Dokumentation, nebenbei gesagt, über das Leben, was nach ihrem Tod von jemandem sehr viel Liebe aufgearbeitet wurde. Kann man sich mal angucken. Dauerte 3/4 Stunde. Das ist die kürzere Version, es gibt noch eine längere. Ist aber auch letzten Endes eine 0815 Verschwörungstheorie. Ja, also das ist was, wenn berühmte Leute abrupt sterben, das ist das Gleiche, die Rede habe ich schon mal gehalten, bei großen Katastrophen, bei der viele Menschen ums Leben kommen, wir hatten es bei der Titanic, bei der Estonia, dann entstehen auch immer Theorien, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Und so ist das natürlich auch beim Tod prominenter Menschen, vor allem, wenn sie sehr früh aus dem Leben scheiden und dann, ich weiß nicht, ob da was dran ist.
Naja, es gibt ja auch immer wieder so Zutaten. Ne? Also wenn du eine schöne Verschwörungstheorie haben möchtest, dann achte darauf, dass eine Leiche verschwindet, dass Akten verschwinden und dass irgendwie eine Lebensversicherung abgeschlossen wurde. Dann hast du eigentlich das komplette Paket. Dann reicht das schon für zumindest für eine Verwicklung in eine Sache.
Ne? Ist im Fall von Alexandra übrigens alles so oder so ähnlich passiert. Die Leiche ist nicht verschwunden, aber Ermittlungsunterlagen wurde eingebrochen.
Genau.
Und Lebensversicherung, den ganzen Schnurkus gab's.
Genau, und da gibt es dann ganz schnell so Theorien und irgendwelche Zutaten. Hier in der Folge ist es ja so benannt, dass ihr der Liquidator war ja Hagen Wolf, der Chef der Securitas, der im wahren Leben, ich habe es hier gerade mal vorliegen, ich hatte es letzte Mal, glaube ich, erwähnt, der Geschäftsführer, der unter Stasi-Verdacht geriet für die Berliner Securitas Sicherheitsdienste GmbH, war Frank Salewski, der ehemalige Hauptmann der Staatssicherheit, und der geriet halt in diesen Stasi-Verdacht in der Realität.
Ja, also der hat hier auch vielleicht ein gewisses Vorbild geliefert.
Genau.
Unser lieber Hagen Wolf ist hier Generalmajor des Wachregiments Felix Dzierzenski. Ach, ich bin nicht gut da drin. Ist tatsächlich ein interessantes Regiment gewesen. Es war dem GPU unterstellt. Und ist ein Flügel der Staatssicherheit gewesen in der DDR und galt so ein bisschen, das ist die hat man gerufen, wenn es ans Grobe ging.
Genau.
So, um das mal einfach kurz zu sagen, was hier natürlich an der Stelle den äußerst fragwürdigen Hintergrund von Hagen Wolf nochmal unterstreicht. Hier hat man natürlich auch mit dem Namen gespielt. Ne? Mhm. Also wenn sich jemand bei mir als Hagen Wolf vorstellt, habe ich sofort erstmal, ich brauche ihn noch nicht mal sehen, aber er ist mir erstmal unsympathisch. Ja, weil man hat, der Wolf weckt eine Assoziation in uns.
Okay.
Ja, das geht schon in den Märchen los. Da gibt es übrigens eine tolle Abhandlung drüber, warum der Bär als süß angesehen wird, obwohl er das weitaus gefährlichere Tier ist. So, alle sagen, die Bärchen, die sind doch süß, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Bei den Wölfen, naja, die Wölfe, die werden als wesentlich gefährlicher dargestellt.
Auch als verschlagen, ne?
Und die Zeiten, in denen die Menschen gerissen haben, die sind wahrscheinlich auch schon lange vorbei. Das müsste halt schon wirklich ein blöder Zufall sein. Das stammt alles aus Zeiten, in denen es noch wirkliche Winter gab und in denen die Leute wirklich noch durch Wälder liefen im Winter. So, da sind die auch mal einem Wolfsrudel zum Opfer gefallen. Aber wir kennen diese ganzen Geschichten, Werwölfe und so weiter. Mhm. Und der Vorname, der ist noch viel besser gewählt. Wir kennen alle Hagen von Tronje.
Den Drachentöter.
Das ist der, dem Drachentöter mit dem Speer in den Rücken. Das war nämlich der Siegfried. So, und den hat er Haaren von hinten. Also, gesperrt. Ja. Gut, jetzt sind wir schon fast wieder im KitKat-Club gelandet hier.
Genau.
Ja, aber das ist, der soll schon von vornherein, deswegen finde ich den eigentlich cool, weil der als Bösewicht, das ist so ein eindeutiger Bösewicht. Das ist so der Skeletor der offenbaren 23.
Wow, das ist ein Bild. Aber das ist ein schönes Bild im Übrigen. Aber wir wollen mal kurz also wenn man jetzt die Folge zumacht, dann kommen wir nämlich genau auf deine Theorie und nämlich auch auf deine Darstellung. Es gibt ja dann in der Folge so ein Treffen mit Hagen Wolf und es gibt eine etwas bedrohliche Situation. Tom droht mit der Herausgabe der Informationen aus dieser Akte natürlich, wenn Maike nicht freigelassen wird, und dann erpresst Tom ihn mit dieser Mordakte und an dieser Sängerin Alexandra. Und Hagen verlangt diese Akte, da wird die auch rausgegeben, aber er lässt die 3B sozusagen laufen, ansonsten wäre die Staffel ja auch vorbei.
Ja.
Und
Maike
wird in Juttas Bierbar, man glaubt ja noch, dass sie das nicht überlebt hat, und in Juttas Bierbar trifft man sich dann und man bestraft sich mit einer Weiße, mit Waldmeister übrigens.
Ja.
Die Strafe, die mir nicht...
ich kann es nicht nachvollziehen, nein. Ich trinke es halt wunderbar gerne.
Auch. Wir haben heute auch das nochmal zelebriert. Und die anderen wollen halt die Hoffnung nicht verlieren. So machen wir jetzt mal die Folge zu. Nee, dann gibt es ja noch, dann klingelt ja das tolle Spezialhandy.
Das tolle Spezialhandy geht, und trotz Juttas Verbot geht man an das Telefon rein und es ist Maike. Maike, genau, ist also in, genau, Sicherheit, das halten wir jetzt kurz. Sie ist knapp dem Tod von der Schaufel gesprungen, sie wusste auch nicht so richtig, wie das sein könnte. An die Behörden kann sie sich nicht mehr wenden, davon hat ihr guter Freund Klaus Fischer abgeraten, weil es gibt hier kein Zeugenschutzprogramm. Aber das ist alles kein Problem, denn der große, rettende, warme, weiche und äußerst gut aussehende Fallschirm von Operation 13 fängt sie natürlich auf und verschafft ihr eine neue Identität im Ausland. Also braucht sich niemand Sorgen machen, Maike ist in Sicherheit, erledigt. Alles gut, aber sie müssen natürlich eine Lokalrunde schmeißen, weil Jutta sie mit dem Scheißhandy erwischt. Ist aber auch nicht so schlimm, und das ist wiederum eine ganz witzige Geschichte. Also es gibt drei witzige Geschichten, und eine davon ist diese hier, weil Pia dann sagt, Mensch, Jutta, es ist kein anderer da, wenn du was trinken willst, dann sag das doch einfach. Ja. Das fand ich irgendwie ganz niedlich. Es wird dann eine Lokalrunde geschmissen. Die dritte Situation, die vom Wortwitz sehr witzig, die ich sehr gut fand, war, die drei sitzen so zusammen und wissen an einer Stelle nicht weiter. Und wo soll denn der Weg lang gehen? Und Flo sagt, na, dann guck doch mal, wo es lang geht, Tom, Tom. So, und der sagt, ne, beschwert sich, ich bin ja kein Navigationsgerät. Da. Aber ich fand es witzig.
Ja, das ist ganz nett. Da kann man gut was draus machen.
Ehrlich gesagt, in der Revision ist es nicht mehr ganz so lustig, wie als ich es gehört habe, muss ich zugeben.
Das ist immer so, deswegen Witze erzählen sich selten gut nach. Das sollte man auch immer wieder so ein bisschen sparsam einwenden. Aber wie immer an dieser Stelle kommen wir zur Bewertung. Ich persönlich, ich habe es tituliert als, wir kennen alle meine Wortkonstruktion, die ich dann immer bilden muss, damit ich mich besser mit meiner Bewertung fühle. Und ich habe es wieder als kriminalistisch konservativ angelegte Kapitalverbrechen-Casino-Story bezeichnet. Und ich gebe strenge 2 von 5 Punkten. Und ich sage dir auch warum. Ein Punkt gibt's für die Story. Die Story ist ja. So. Die Story ist nur ja. Aber ein extra Punkt gibt's nochmal für die Komik. Weil es hat doch eine ungewollte Komik immer mal wieder an gewissen Ecken. Mir gefällt immer die dealende Nonne. Ich mag die dealende Nonne, tut mir leid.
Ich weiß, die liebste.
Ich finde die gut. Ich meine, da ist so eine Frau, die ist auch noch fast Abteilungsleiterin in so einem Krankenhaus, und die haut da mit Baldrian-Bonbons, was wahrscheinlich verschnittenes Marihuana in Bonbonform ist, darum und keinen juckt. Ich find's gut.
Also für mich, lieber Markus, es ist ein kolossal kapitaler Klogriff ins Casino. Und deswegen kriegt diese Folge eine äußerst stabile und wackelfreie 1 von mir. Weil die ist wirklich... Ich weiß, es ist eine gewisse Komik. Ich muss sagen, ich fand die Folge beim Hören kacke. diese Kacke wäre ja auch noch mit reingegangen in den kolossalen Klo. Egal. Die Besprechung, die hat jetzt sehr viel Spaß gemacht. Die hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Aber es rettet leider die Folge nicht. Das ist ein Punkt. Und weil man hätte hier meines Erachtens so viel mehr draus machen können. Und man hat alles, es wirkt alles nur so wie, jetzt gehen wir mal hier hin, dann gucken wir uns das mal an. Dann sagt uns einer was Wichtiges. Ach, egal, jetzt gehen wir mal wieder dahin, weil wir müssen zum nächsten Ort. Dann sagt uns einer was anderes. Ah, das ist übrigens auch ganz wichtig. Da sprechen wir mal kurz drüber. Dann gehen wir mal wieder woanders hin. Und dann machen wir noch mal irgendwas ganz anderes. Und dann am Ende hören wir ein bisschen Musik.
Und vorher gehen wir aber noch ins Parkhaus und sprechen mit Skorpion.
Und genau. Abgesehen
wer ist davon, eigentlich dieser blödsinnige
Skorpion? Ganz ehrlich. Es ist, das Problem ist, ich finde den Humor ja in diesen Folgen ganz gut. Aber der hier, der war nur äußerst begrenzt gewollt. In der letzten Folge habe ich denen einen geplanten humoristischen Unterton zugestanden. Das ist jetzt schön. Also ich glaube, ich hätte 0 Punkte gegeben, wenn die Besprechung nicht so lustig geworden wäre. Also echt, nee.
Ganz ehrlich.
Geht nicht.
Wie schlecht ist es denn jetzt wirklich? Ja, du triffst einen geheimen Informanten in einer Garage. So weit, so gut. Bin ich dabei. Alles gut. Informanten in Garagen, Klassiker in jedem Agentenfilm. Aber wenn denn da ein Typ steht, der schlecht beschrieben wird, ja? Und das Einzige, was der macht, ist,
Sie sollten sich diese Akte mal ansehen.
Dann ist das armselig, weißt du?
Ja, weißt du übrigens, was ich auch für ein Bild hatte? Ich hatte ja vorhin Mr. X erwähnt. Ich habe auch irgendwie so irgendwie dieses Gefühl, dass dieser Skorpion-Typ aus so einer Schattenpfütze emporwächst und hinterher in dieser auch wieder versinkt.
Oder was noch schöner wäre, wenn der so Barney Stinson-mäßig, ungewollte Werbung, How I Met Your Mother, wer es kennt, so irgendeine so Rauchkugeln aus seinem Anzug nimmt, auf den Boden wirft, da gibt so eine Rauchwolke und er dann so ganz schlecht wegrennt in dieser Rauchwolke, weißt du?
Aber mit Pia an der Hand. Genau. Also, ich weiß es nicht. Ja, unterhaltsam, gebe ich zu, aber ich will jetzt hier nicht anmaßend sein, aber ohne unsere Besprechung nur halb so lustig.
Ja.
Ist keine Empfehlung von meiner Seite aus, hat trotzdem Spaß gemacht. Schön, dass wir da waren.
Ja, also schön, dass wir gezwungen waren, diese Folge zu hören und sie zu rezensieren hatten. So würde ich es auch beschließen. Kleiner Schluss-Fun-Fact. Dieses tolle Casino, in dem wir uns da in der Folge aufhalten, heißt ja Doppel-Zero. Und halt der Knaller soll ja sein, dass es zur Null noch eine Doppel-Null gibt.
Am Roulette-Tisch.
Genau. Diese Doppel-Null gibt es nur in den USA. In Deutschland gibt es das so oder so nicht. Es wäre nicht mal erlaubt. Und selbst in den USA ist das eine exotische Nummer. Und in den meisten Casinos wegen Nichtinteresse, wegen der Gewinnlastigkeit und Möglichkeit, alles wieder abgeschafft. Also der große Knaller, der uns hier verkauft wird, ist eigentlich weltweit ein schöner Flop. Und ich finde, das schließt die Folge auch ganz gut ab.
Abgesehen davon, ich will es nicht Betrugsmasche nennen, weil es ja vor der Augen der Leute, aber mit einer Abzockemasche auch noch so weit zu werben, dass man sich das ganze Casino danach benennt, halte ich auch für eine kühne Idee.
Ist zumindest, ja, ist ein steiler Move.
Aber es passt gut zum Rest der Folge.
Das möchte ich auch sagen, ich denke, bündig.
Genau, PR-Beratung des Doppel-Zero Skorpion.
Ich glaube auch, oder Pia. Oder, aber nein, meine Theorie ist, Pia hat zumindest den Putzplan für das Casino entwickelt.
Das bleibt zu hoffen.
Gut, damit sind wir heute raus aus dieser Folge und wir haben es geschafft und ihr dafür auch. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns vielleicht auch mal ein kleines Feedback gebt. Das könnt ihr machen über Instagram oder über TikTok, bei Die Kultur mit Doppel-T in der Mitte, ganz wichtig. Da könnt ihr uns gerne eine Nachricht schreiben. Ihr könnt da ganz frei sein. Die besten Sachen würden wir auch vorlesen. Dirk hat schon vorgeschlagen beim letzten Mal und wir halten es wieder so. Kommentar 13 und 23 wird auf jeden Fall namentlich benannt. Ja, also soweit sind wir damit durch. Für mich war es ein Fest. Ich danke dir für diese wunderbare Rezension. Das war schön.
Ja, für mich war es auch. Es war ein Fest.
Und damit verabschieden wir uns für heute. Es war schön. Tschüss.
Tschüss. Nur um mal zu gucken, ob ihr immer bis zum Schluss dran bleibt, habe ich hier noch einen kleinen versteckten Hinweis für euch. Für alle Leute, die mal so richtig, richtig komisch gucken wollen, möchten sich doch mal das Musikvideo zu Alexandra mit dem Titel Sehnsucht anschauen. Nicht nur, dass das Lied äußerst seltsam ist, auch das Komitee, was zwischendurch ins Bild guckt. Da wird es einem ganz anders. Viel Spaß. Tschüss.